ARD.
Ja, der Juwelenraub aus dem Grüngewölbe von Dresden gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Sie kamen durch ein Fenster am 25. November 2019 und stiegen einfach hinein. 67 Mal haben sie mit einer Axt auf eine Vitrine eingeschlagen. Dort lagen 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten, die sie einfach eingesteckt haben. Und die hatten wirklich einen ganz, ganz großen, ja vor allem kunsthistorischen Wert. August der Starke sammelte diese Schätze und ließ dafür extra diese Schatzkammer in Dresden bauen, also das Grüne Gewölbe. Ein Großteil der gestohlenen Juwelen ist wieder zurück in der sächsischen Schatzkammer. Und über die Geschichte und die Bedeutung dieser Schmuckstücke und was dieser Raub 2019 auch mit den Sachsen gemacht hat, darum geht es in dieser Folge.
Für euch vor Ort, Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Annelie Malun und ich freue mich, unterwegs für diese Folge zu sein. Ich bin in Dresden, im Residenzschloss, dort, wo auch das Grüne Gewölbe ist. Und ich bin zu Gast bei dem Kunsthistoriker Dr. Marius Winzeler. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, guten Tag, herzlich willkommen in Dresden.
Danke, und wir sitzen in Ihrem Büro. Was war denn das hier mal?
Das Büro der Direktion des Grünen Gewölbes liegt direkt im Residenzschloss, wie das Grüne Gewölbe selbst auch. Und mein Büro war einmal ein Raum über dem Hauptportal, also es war ein Wachraum. Und interessanterweise war es auch der erste Raum, der nach der Zerstörung des Schlosses 1945 wieder so hergerichtet war, dass er auch als Büro genutzt werden konnte. Hier befand sich jahrelang die Aufbauleitung des Schlosses. Denn dieses Residenzschloss ist bis auf die Räume des Grünen Gewölbes weitgehend zerstört worden und ab 1986 wieder im Aufbau begriffen, bis heute.
Also im Zweiten Weltkrieg komplett, also bei dem Bombenangriff im Februar 1945, dem Erdboden fast gleich gemacht worden. Und ein Wunder, dass das Grüne Gewölbe es überstanden hat, ne?
Ja, das Grüne Gewölbe als Schatzkammer war eben sehr massiv auch geschützt, schon in der Barockzeit, mit sehr starken Mauern und Gewölben und eisernen Fensterläden vor allem, die tatsächlich auch 1945 dem Feuersturm standgehalten haben.
Sie sind jetzt seit 4 Jahren der Direktor, Sie sind also 2 Jahre nach dem Raub nach Dresden gekommen und waren gar nicht Direktor zu diesem Zeitpunkt. Dennoch wissen Sie doch bestimmt, wo Sie waren, als Sie diese Meldung gehört haben. Als Ihnen Nachrichten war oder wie haben Sie das erfahren?
Ja, ich war tatsächlich in Dresden auch in der Zeit. Ich lebe schon sehr lange in Sachsen. Ich lebe schon seit 1996 in Sachsen. War aber zwischenzeitlich, als dieser Einbruch auch geschah, in Prag tätig, an der Prager Nationalgalerie. Aber gerade wegen eines Projektes in diesen Tagen in Dresden. Deswegen habe ich das dann auch tatsächlich hier mitgekriegt und war natürlich enorm geschockt, weil das hielt man ja für unmöglich, also für unvorstellbar.
Also es war auch für Sie, also Sie sind ja Kunsthistoriker und Sie wussten sofort, mein Gott, das ist alles weg. Auch fast wahrscheinlich den ersten Gedanken, es ist wahrscheinlich auch unwiederbringlich, ne? Also es ist wahrscheinlich das Erste, was man so im Kopf hat.
Ja, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass man, ja, man konnte es nicht fassen. Es hat ja auch ein Weilchen gedauert, bis man dann wusste, was wirklich weg ist, was noch da ist. Ja, also das war schon ein enormer Schock.
Sie sind Schweizer, man hört es ein wenig. Wie kommen Sie denn bitte nach Sachsen?
Weil Sachsen so interessant ist und so spannend, kulturgeschichtlich so bedeutsam und mich hat das schon auch zu DDR-Zeiten sehr interessiert. Ich kannte also das Schloss auch noch als Ruine über die Denkmalpflege, über verschiedene Tätigkeiten in diesem Bereich. Ja, und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Da haben Sie gedacht, ich werde jetzt Kunsthistoriker und werde irgendwann mal, als Sie in der Schweiz waren, haben Sie sich das gedacht?
Nein, ne? Das habe ich natürlich nie gedacht, dass es so kommen könnte. Aber wie das manchmal so kommt, ja, es ist für mich auch ein besonderes Glück, dass ich jetzt hier sein darf und diese Schätze verwalten darf und mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit diesen Kunstwerken arbeiten, sie weiter erforschen, sie vermitteln, um für das Publikum immer wieder neu attraktiv zu machen.
Ich habe mir selbst ein Bild gemacht, war im Grünen Gewölbe, also im alten Teil, im neuen Teil, auch in den Parade-Apartment. Es ist ja Wahnsinn, es ist ja eine Masse an Schmuckstücken. Man wird ja schier also eigentlich erschlagen. Silber, Brillanten, Diamanten, Bronzestatuen, also alles, was man sich vorstellen kann, das ist ja Wahnsinn. Und eben der Großschatz der Sachsen, der ja eben ja teilweise geraubt worden ist. Wie ist das dann für Sie, davon der Chef zu sein? Freuen Sie sich da jeden Tag drüber oder ist es irgendwann ganz normal?
Nein, natürlich freue ich mich jeden Tag darüber, dass ich mich damit beschäftigen darf. Das ist immer eine besondere Herausforderung auch, die damit verbunden ist mit dieser Freude. Aber es ist eigentlich nie Normalität. Ja, auch wenn man eben durch diese Schatzkammer geht, auch wir als Mitarbeitende hier dieser Einrichtung, dieses Museums, es ist immer wieder etwas Besonderes und es ist auch immer wieder ja ein Erlebnis selbst, diesen Schatz zu sehen.
Und August der Starke ist ja dafür, ich sag mal, hauptverantwortlich, dass wir das jetzt alles so sehen können. Welche Stellung hatte denn August der Starke?
Ja, August der Starke ist tatsächlich derjenige, der vor genau 300 Jahren dieses grüne Gewölbe als Schatzkammer etabliert hat und dann auch eröffnete für das Publikum. Es war die erste fürstliche Schatzkammer der Welt, die eben einer größeren Öffentlichkeit auch zugänglich war. Also nicht nur hochrangigen Besuchenden, sondern auch dem einfachen Volk, sage ich jetzt mal. Es waren auch Handwerker, Gesellen, ein Fleischergeselle aus Leipzig gehörte zu den ersten Besuchern, Familien. Kleine Kinder und Hunde waren nicht zugelassen, aber sonst jeder, der anständig gekleidet war. Mhm. Und einen gewissen Obolus entrichtete. Ja, also das ist schon mal was Besonderes. August der Starke als Persönlichkeit ist eine sehr schillernde historische Persönlichkeit. Interessant ist in dem Zusammenhang auch zu betonen, dass er eigentlich gar nicht als Herrscher auserkoren war von Geburt her, denn er war der zweitgeborene Prinz am Hofe hier. Hatte dafür das Glück, dass er eine längere Kavalierstour machen konnte.
Das muss man ein bisschen erklären. Ne? Er ist auf Reisen gegangen, um sich eigentlich weiterzubilden. Ne? Aber er landete dann in Frankreich, ausgerechnet.
Ja, er landete natürlich zu diesen barocken Kavalierstouren und diesen Reisen eben für junge Adlige gehörte natürlich Paris, ein Besuch in Versailles ganz besonders, aber er war auch in Italien, er war in den Niederlanden, er war weit gereist, er hat viel gesehen und er hat sich wirklich dabei sehr gebildet. Er hat natürlich auch sich verlustiert, er hat auch die Möglichkeiten genutzt, die es sich ihm geboten haben, an Bällen, an Vergnügungen und so weiter, was man sich alles denken kann. Aber er hat etwas von der Welt gesehen und das hat ihn geprägt. Denn als er in Frankreich war, war es ihm wirklich vergönnt, den Sonnenkönig Ludwig XIV. Im Glanz auch seines Diamantenschmucks zu erleben. Und das muss ihn tief beeindruckt haben, denn seither hat er davon offensichtlich geträumt, dass er auch einmal solche Diamanten tragen könnte. Man kann aber dazu auch sagen, in Sachsen ist das nicht etwas ganz Fremdes oder Fernes gewesen, denn schon der Urgroßvater von August dem Starken, Johann Georg I., hatte auf seinem Gewand Knöpfe aus Diamanten. Also es ist so, dass man hier schon eine lange Tradition von Prunkfreude und auch dem Sinn für solche kostbaren Dinge hatte. Das lässt sich natürlich auch erklären, dadurch, dass Sachsen ein besonders wohlhabendes Land war. Es gehörte zu den reichsten Ländern des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Nicht zuletzt durch gute Bodenschätze, vor allem Silber und Erze aus dem Erzgebirge, die man hier seit dem 12. und 13. Jahrhundert systematisch abgebaut hat. Und dann aber auch durch Handel. Leipzig war eine Weltstadt des Handels, wirklich weit über Sachsen hinaus wichtig. Und insofern war Sachsen prosperierend und davon hat August der Starke profitieren können.
Und als er dann ja in Versailles war, da war ja auch gerade der Aufbau, also als der Sonnenkönig ausgebaut hat, und dann hat er wahrscheinlich gedacht, also sowas will ich auch in Dresden.
Genau, ja. Also das war sicherlich so ein wichtiger Impuls, aber damals, als er dort war, war das eher ein unerreichbar scheinender Traum. Mhm. Denn Friedrich August, wie er eigentlich hieß, hatte einen etwas älteren Bruder, Johann Georg, der als der Vierte dieses Namens Kurfürst von Sachsen geworden ist. Aber auch er hatte schon Freude an Festen und an prunkvollen Bauten, Kunstwerken. Und er hatte eine unglückliche Ehe und eine Mätresse. Und diese Mätresse ist schwer erkrankt und hat auf dem Totenbett auch diesen Johann Georg angesteckt, sodass der wenige Wochen später gestorben ist. Und siehe da, Friedrich August ist Kurfürst geworden und konnte dann nach und nach einiges von seinen Träumen tatsächlich realisieren.
Aber dennoch lag es wohl, wie man so raushört, in den Genen der Wettiner, das ist ja eines der ältesten Adelsgeschlechter, etwas auch ja, zu zeigen und Freude zu haben. Eigentlich spricht es ja gegen den Protestantismus, muss man ja sagen. Aber August der Starke war ja Protestant, ist aber ja dann also zum katholischen Glauben übergetreten, weil er ja unbedingt König von Polen werden wollte. Also er hat auch schon größer gedacht, also nur Kurfürst von Sachsen reicht mir jetzt nicht so, sondern er wollte mit den anderen auch natürlich auch mithalten, oder? In Europa auf jeden Fall, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also er war in seinen 20ern, als er eben Kurfürst wurde und dann wurde die polnische Krone frei. Polen war ein Wahlkönigtum, Polen-Litauen, die Rzeczpospolita. Und er hat sofort die Chance gewittert. Zum einen eben, dass er eine Krone erlangen könnte und dass er auch sein Land zu einer europäischen Macht irgendwie entwickeln könnte. Weil Sachsen war zwar eben wohlhabend, es war ein wichtiges Kurfürstentum im Reich, spielte durchaus eine Rolle, aber es war kein besonders großer und international kein wirklich stark ausstrahlender Staat. Und insofern hat er dann alles auf eine Karte gesetzt, hat sehr viel Geld investiert und hat auch seine Untertanen genötigt, seine Stände auch entsprechende Mittel aufzubringen, dass er diese Krone, die polnische Krone erlangen konnte, denn er musste den polnischen Adel, der die entscheidende Wahl eben vornahm, überzeugen von sich und das ging auch nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln. Und so hat er es schließlich geschafft. Es war ein spannender Kampf, denn es gab auch noch einen französischen Prätendenten, der von Teilen der Kirche auch sehr stark bevorzugt wurde, denn in Polen wollte man keinen Protestanten. Friedrich August ist dann skrupellos, wie er in solchen Dingen war, dann zum Katholizismus konvertiert, was allerdings in Sachsen selbst nahezu zu einer Staatskrise geführt hat, denn man verstand sich hier als Mutterland der Reformation und das war schon etwas Staatstragendes. Aber er hat es geschafft, in einem geschickten Austarieren und auch mit einer gewissen Toleranz und Weitsicht sozusagen seine Interessen durchzusetzen. Er hat aber zum Beispiel, und das spricht auch für seine persönliche Toleranz, in gewissen Gebieten, er hat es seiner Frau sozusagen überlassen, dass sie nicht konvertiert ist. Sie ist zeitlebens nicht konvertiert und er hat sich zunächst auch verpflichtet, nicht Druck auszuüben auf seinen Sohn, den er mit ihr hatte, dass der sofort automatisch auch katholisch werden muss. Er ist dann doch konvertiert. Also es war eine spannende und komplexe Gemengelage und die hat aber mit dieser Kunst natürlich tatsächlich sehr viel zu tun und mit diesen Schätzen.
Also August der Starke hatte dann auch vieles, gesammelt, angehäuft, anfertigen lassen, in Auftrag gegeben, um diesen Schatz zu kreieren. Ja. Warum hat er das alles so groß gemacht? Weil er so geblendet war auch vom Sonnenkönig oder das große Vorbild, er das auch so hatte, also Ludwig XIV. Oder was war der wirkliche Grund?
Naja, das sicherlich spielten diese Vorbilder eine Rolle und Frankreich war da ganz wichtig, aber es gehörte zur höfischen Repräsentation dazu. Und indem August der Starke, wie er ja dann genannt wurde, weil er auch physisch sehr stark war tatsächlich, oder sich so gerne in Szene setzte, als Herkules sagt, er hat diesen Schatz und diese Schmuckstücke für seine Bedeutung genutzt, um zu zeigen, dass er wirklich eben on the top ist. Und insofern hatten diese ganzen Kunstwerke und diese Schmuckstücke einen vielfachen Wert und eine Bedeutung, die über persönliche Freude weit hinausging. Sie war eben ein Teil seines Staatsverständnisses. Er hat sich auch darüber definiert und er wollte auch so wahrgenommen werden. Man muss aber dazu auch sagen, er hat nicht alle diese Schätze, die wir heute glücklicherweise noch besitzen, selber angeschafft, sondern vieles gab es auch schon. Er hat sozusagen von seinen Vorvätern auch vieles geerbt, denn diese Tradition ist in Sachsen schon eine lange und man hatte hier schon seit dem 16. Jahrhundert in der Kunstkammer wirklich außerordentliche Schätze zusammengetragen und er selbst hat auch diese eigene Schatzkammer, das Grüne Gewölbe, als ein Familienprojekt verstanden. Also er hat sich in der Folge seiner Ahnen gesehen, seit dem ersten sächsischen Kurfürsten hier in Dresden, Moritz, der auch das Schloss erbaut hat. Also er hat einen Sinn auch für diese Tradition und er sah eben sich nun als den Ersten seines Geschlechts, wie Sie sagten, es ist ein sehr altes Geschlecht, das also seit dem hohen Mittelalter hier im mitteldeutschen Raum eine wichtige Bedeutung spielt. Er war aber der Erste, der tatsächlich König geworden ist und das hat ihm noch nicht gereicht. Er wäre gerne Kaiser geworden, beziehungsweise er wollte seine Familie auch kaisertauglich machen und das ist ihm auch tatsächlich gelungen, kommen wir vielleicht später noch zurück. Und dieser Schatz, der spielt auch dabei eine ganz wichtige Rolle. Es ging nicht nur um Imponieren oder um oberflächliche Prunksucht, Auch das mag dabei gewesen sein, aber das war nicht das Entscheidende. Es ging ihm wirklich um diese Angemessenheit dieses Statuses und das zu zeigen und das zu inszenieren und auch die Öffentlichkeit zu weiten Teilen daran teilhaben zu lassen. Also insofern war das auch sehr modern. Ja, er hat das nicht nur im stillen Kämmerlein und jetzt für den engsten Kreis vorgehalten, sondern nein, er wollte, dass man auch weit herum davon spricht. Er hat auch Hofklatsch durchaus befördert und es gab viele Bücher und kleine Schriften in seiner Zeit, die also nicht nur die Festfreude, sondern auch verschiedene andere Aspekte des Hoflebens propagiert haben oder kolportiert haben. Das gehört alles auch mit dazu, zu diesem höfischen Leben und zu dem Glanz, in dem er sich gerne sonnen wollte.
Viel gesammelt und angeschafft, toll, aber natürlich auch auf Kosten der Armee. Also es wurde weniger Geld ausgegeben, um beispielsweise die Armee aufzurüsten. Ne? Also es wurde mehr in Kunst und Schmuck investiert. Ne?
Ja, also er hat durchaus auch viel Geld in die polnische und auch in die sächsische Armee investiert. Es war ihm zum Beispiel auch ein Anliegen, dass seine Armeen gut gekleidet sind. Das war dann natürlich so ein Bonmot in dieser Zeit. Ja, dass es die bestgekleidete Armee Europas war, dass die Uniformen schick aussehen. Also auch da war mehr sozusagen dieses visuelle Erlebnis stark. August der Starke hat zum Beispiel 1730 auch ein Heerlager gemacht, wo er seine ganze Armee mit türkischen Uniformen, also im osmanischen Stil, mit osmanisch kopierten Waffen ausgestattet hat. Also eine große Maskerade vom Allerfeinsten. Und man muss aber trotzdem sagen, er war auch politisch ein engagierter Herrscher. Er hat jetzt nicht nur gespielt oder nicht nur seine Juwelen in den Vordergrund gerückt. Er hat auch viel anderes gemacht. Er hat die Wirtschaft angekurbelt, auch durch seine Luxusproduktionsfreude. Also es ist nicht so, dass in dieser Zeit Sachsen verarmt wäre oder dass die blanke Ausbeutung sozusagen zu einem Niedergang geführt hätte. Aber es war natürlich mitunter schon an den Grenzen, vor allem weil auch politisch Sachsen nicht immer in jeder Hinsicht erfolgreich war im Spiel der Großmächte Europas.
Und die, wo man jetzt heute es sieht im Grüngewölbe, ne? Also so auf diesem einen, ich sag mal so ein Tableau oder in dieser Vitrine, was ja dieser Großschatz ja ist, war das schon immer so? Also hat er schon immer an dieser Stelle auch im Grüngewölbe präsentiert?
Ja, also ab den späten 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, wenige Jahre bevor dann August der Starke gestorben ist, tatsächlich ist das Juwelenzimmer vollendet gewesen als Höhepunkt des Grüngewölbes und dort hat er mit seinen Architekten, das war Matthäus Daniel Pöppelmann, ein Westfale, und Raymond Lüppler, ein Franzose, hat er dieses System entwickelt, dass es eine Schatzkammer ist, in deren Wände Vitrinen eingelassen sind. Die Wände sonst sind vollkommen verspiegelt und in diesen Vitrinen liegen auf diesen schrägen Tablaren, die mit Seide und Samt bespannt sind, dann diese ganzen Juwelen, sein Juwelenschatz, das bedeutendste erhaltene barocke Schmuckensemble, das wir kennen. Und das war tatsächlich auch funktional gedacht, dass man es sieht, dass man die ganzen Ensembles bewundern kann und dass man sie relativ leicht auch immer für den Gebrauch entnehmen kann. Also er hat sie musealisiert auf der einen Seite, aber es war ein Gebrauchsmuseum. Ja, der Inspektor des Grünen Gewölbes, es waren immer nur Männer, deswegen kann man das so sagen, der Inspektor, der war verpflichtet, diese Schätze genau zu verzeichnen, Buch zu führen, auch wenn der Herrscher selbst sagte, so, morgen trage ich die Rubingarnitur, übermorgen die Saphirgarnitur, dann muss die herausgeholt werden, dann wird das fein säuberlich verzeichnet und dann wurde das über Nacht, mehr oder weniger, oder am Tage eingenäht in das jeweilige Gewand, in das Kleid, das dann der Herrscher an dem Tag zu dem Anlass, ob das jetzt ein Ball war, ob das eine diplomatische Veranstaltung war, ein Besuch, ein Staatsbesuch, wurde das da eingenäht, eingebracht und er hat es dann getragen. Also es war wirklich auch genutzt, vielfach genutzt, auch von den Nachkommen von August dem Starken bis ins frühe 19. Jahrhundert hat man diese Juwelen immer wieder herausgenommen, genutzt für bestimmte Anlässe, auch umgearbeitet für diesen Zweck. Deswegen haben wir verschiedene Stilformen bei diesen Schmuckensembles, weil sie über den Lauf des Jahrhunderts eben immer wieder erneuert worden sind, damit sie auch wirklich up-to-date sind und dass der Herrscher nicht etwa eine altmodische solche Schmuckdekoration zur Schau trägt.
Also kamen dann Juweliere und Künstler auf ihn zu und haben gesagt, hier, das ist das Neueste, was man, ich sag jetzt mal, in Paris trägt? Oder wie war das? Hat er selbst irgendwie sich...
Er war ein Perfektionist und er war bis in die letzten Details sozusagen interessiert an den Dingen. Er wollte die Kontrolle haben. Er war auch ein Festregisseur, der bis zu den letzten Kammerdienern wirklich die Kostümierung des Personals bestimmt hat, die Dekoration, das hat er alles selber gemacht. Also selber natürlich mit einem Stab von Leuten, die auch genau wussten, wie er tickt, was er haben möchte. Es gibt dazu Briefwechsel, das ist sehr interessant, das ist sehr viel dokumentiert. Und so hat er es auch mit diesen Schmuckensembles gehalten. Er hat natürlich studiert und ließ sich zeigen, was in den Metropolen Europas üblich ist, wohin das der Weg geht und was gerade wirklich angesagt ist, aber er verfügte deswegen auch über die besten und bestvernetzten Künstler und Kunsthandwerker, die das dann auch für ihn gemacht haben. Und er hat wirklich selber entschieden, er möchte diese und diese Steine, er möchte diese Farben, diese Art von Gestaltung und hat da Einfluss genommen. Es war jetzt also nicht so, dass Johann Melchior Dinglinger, also sein Hofjuwelier, der mit seinen Brüdern hier tätig war, oder andere, es war ja nicht nur er, es waren verschiedene, dass die zu ihm gekommen sind und ihm das präsentiert haben. In anderen Fällen ja. Es wurde auch sehr viel sozusagen schon gemacht, indem diese Künstler auch wussten, wie ihr Herrscher tickt, dass er nämlich nicht widerstehen kann, wenn sie wirklich etwas ganz außergewöhnlich Exklusives, Teures und nie Gesehenes machen, dann konnte er in der Regel nicht widerstehen. Also gingen sie auch in Vorleistung, nicht in unerheblichem Maße, aber bei den Juwelengarnituren, da hat er selber den Takt angegeben.
Mhm. Und man muss sich also das vorstellen, zum Beispiel das Epaulett, das war ja auch geklaut worden und es fehlt ja bis heute. Und die Sonderkommission der Polizei, also die ermitteln und immer noch ermitteln, heißt ja auch Epaulett. Wann hat er das zum Beispiel getragen, dieses Schulterstück? Wie war das?
Nein, also es gibt mehrere Schulterstücke, weil im Prinzip jede dieser Juwelengarnituren ja alle Einzelbestandteile in sich hat. Also nicht nur die Rockknöpfe, Hemdknopf, Manschetten und so weiter oder Litzenverzierungen, sondern auch die Ordensinsignien. Also den Orden des Goldenen Vlieses, auf den er besonders stolz war, weil der besonders wichtig war im Zusammenhang mit der Kaiserwürde, aber auch der Orden des polnischen Weißen Adlers, die gibt es in jeder dieser Schmuckgarnituren. Und auch Epauletten gibt es mehrere, weil das ist sozusagen das Pendant zur Schärpe. Auf der einen Schulter hat man die Schärpe mit den Ordensinsignien getragen, mit dem Ordenskleinod und gegenüber, damit es eine gewisse Symmetrie wiederum gibt, dann dieses Achselstück, diese Epaulette, und deswegen gibt es auch davon mehrere. Die gestohlen worden ist, das ist die kostbarste aller Epauletten, die wir haben, denn sie enthält den größten weißen Diamanten, ein Meisterstück, ein Meisterwerk auch der
weiße
damaligen
Sachse, ne?
Der weiße Sachse, genau, weil es eben ein besonders großer Stein ist, der auch für August den Starken ja den Höhepunkt eigentlich seiner Diamantensammlung darstellte.
Und wo war der her?
Ja, ursprünglich war dieser Diamant aus Indien. Mhm. Es kam bis ins mittlere 18. Jahrhundert alle Diamanten, die in Europa auf dem Markt waren, aus Indien. Und wir können die Geschichte zum Teil von diesen Diamanten bis ins 17. Jahrhundert nachvollziehen. In diesem Fall wissen wir auf jeden Fall, also dass August der Starke den erworben hat im internationalen Diamanthandel und dass er schon von Anfang an eben eine ja fast mythische Bedeutung hatte, weil er so groß ist, weil er auch sehr rein ist für die damalige Zeit und weil er dann einen ausgesucht schönen Schliff erhalten hat.
Und wie viel hat er denn für diese Schmuckstücke bezahlt? Er musste ja damals dafür bezahlen. Weiß man das? Das wurde bestimmt auch vermerkt, ne?
Ja, es ist nicht alles vermerkt. Wir wissen also nicht für jeden Stein, was er wirklich bezahlt hat. Aber im Falle des Sächsischen Weißen ist es tatsächlich dokumentiert. Und zwar hat er sogar das Datum. Er hat diesen Stein nämlich am 1. Februar 1728 erworben von einem Hamburger Juwelenhändler namens Moses Abraham. Es war so ein jüdischer Juwelier. Und er hat dafür 2 Tonnen Gold bezahlt. Das waren 200.000 Taler. Das war eine Summe, mit der man auch ein mittleres Palais oder ein kleines Schloss errichten konnte. Also es war eine erhebliche Summe, eine sagenhafte Summe für die damalige Zeit. Es ist immer schwierig, das in heutige Währung umzurechnen, aber es wären mehrere Millionen. Es ist auf jeden Fall also eine Summe, die ja damals enorm war und natürlich auch dann diese mythische Bedeutung dieses Steines auch für die Folgezeit noch ganz besonders hervorgehoben hat.
Und wenn man die Schmuckstücke dann auch so sieht, dann wird man ja irgendwie auch schier von diesem Glanz auch erschlagen, weil da einfach so viel Kunst Handwerk ja auch dahinter steckt, Know-how, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war schon viel Glanz dabei natürlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt natürlich auch die Art und Weise, wie es angeordnet war und es steckt so viel dahinter. Ne?
Ja, also das denke ich ist wirklich natürlich für die angewandte Kunst der Barockzeit überhaupt sehr signifikant, aber in diesem Falle kann man das besonders schön auch sehen. August der Starke war zum einen interessiert eben an Material, das ist die alte Tradition schon in der Kunstkammer, mit der er als Kind aufgewachsen ist, ging es ja um zum einen um auch die Wunder der Natur, die aber dann durch die Kunstfertigkeit des Menschen veredelt werden oder noch übertroffen werden, und das ist auch ein Leitgedanke dessen, was er zusammengetragen hat in seinen eigenen Sammlungen, dass er eben kostbarste Dinge haben wollte, auserlesene Schätze der Natur, die aber dann eben mindestens so auserlesen und so kunstfertig wie nur möglich weiter bearbeitet werden, mit einer großen Fantasie. Mhm. Also wenn man auch die Schätze anschaut, die eben die Gebrüder Dinglinger geschaffen haben, da kommt man nicht aus dem Staunen heraus, weil da auch so viel Geist und so viel Humor auch drin steckt. Also auch wenn das Millionenwerte sind, sie sind auch mit oftmals mit einem ganz reizenden Augenzwinkern geschaffen. Also obwohl es so um Macht geht und um Politik und um Dinge, ja, der Repräsentation, wo man zunächst mal an gravitätisches Herrschaftsdenken damit assoziiert, ist es doch so, dass da auch ganz viele Details zum Schmunzeln anregen oder einfach zur Freude. Und das zeichnet diese Werke in besonderem Maße aus.
Zum Beispiel diese Brustschleife, die ja auch fehlt von Königin Amalia Auguste. Ne? Ja. 550 Gramm soll die wiegen, also auch schwer. Also muss man sich vorstellen, sie hat das an ihrem Kleid dann getragen, zu einem Ball oder eben, wenn Besuch da war, großer Besuch da war.
Wie ja, war das? Ist also das sie, so? sie hat diese Schleife offenbar oftmals, relativ oft getragen. Und man muss sich das vorstellen, dass natürlich damals diese Gewänder, die Kleider, auch sehr stark verstärkt waren durch Corsage mit Elfenbein und so weiter oder Fischbein. Also das musste ja auch halten. Es ist ja wirklich ein Gewicht. Ja?
Ja.
Und sie war keine besonders korpulente, starke Frau, meine ich jetzt, sondern sie war relativ zierlich und hat aber dieses Schmuckstück doch würdevoll präsentiert. Also musste das Kleid auch entsprechend ausgestattet sein. Aber alle diese Kunstwerke, alle diese Schmuckstücke wurden getragen. Wir haben Dokumente auch dazu, eben wann sie entnommen worden sind aus dem Grüngewölbe. Insbesondere dann, wenn dann bei einem Ball doch mal etwas kaputt ging oder ein Knopf verloren ging, wurde das vermerkt. Das musste dann auch sofort repariert werden. Das sind dann die Informationen, die wir haben, und daraus können wir dann eben auch intensiven Gebrauch doch erschließen.
Ja, ich würde sagen, wir haben eine halbe Stunde jetzt schon gesprochen. Normalerweise mache ich ja immer bei mir in meinem Podcast eine Tea Time, und wir haben jetzt aber hier mal Wasser stehen. Und ich würde sagen, wir atmen mal kurz durch, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ja, ihr habt jetzt auch Zeit, euch was zu trinken zu holen, falls ihr nicht mit dem Hund unterwegs seid. Da wird mein Podcast auch gehört, Herr Winzler. Kommt auch vor. Wo hören Sie denn Podcast?
Im Auto? Ich höre Podcast, nein, ich selten im Zug manchmal.
Aha.
Oder abends, also schon auch unterwegs, ja, das stimmt. Aber ich höre mir die auch zum Frühstück an, am Sonntag.
Ah, ja. Also dann wissen Sie ja jetzt, was Sie sich anhören können.
Ja, ja.
Ne? Annelies Royale Welt.
Okay, das mache ich.
Und mir ist aufgefallen, ich habe ja extra auch den grünen Pullover angezogen. Sie tragen ein grünes Sakko. Es ist Zufall.
Das ist Zufall.
Hab das ist auch Zufall.
Habe ich jetzt nicht, aber das Grün ist hier, ja.
Ja. Und wieso heißt es denn Grünes Gewölbe?
Ja, das Grüne Gewölbe heißt so, weil der große Hauptraum des historischen Grüngewölbes als geheime Verwahrung im 16. Jahrhundert grün ausgemalt worden ist, mit einem sehr leuchtenden Malachitgrün. Also grüne Kapitelle haben die Marmorsäulen getragen, die auch noch da sind, aber heute durch Spiegel verkleidet. Und unter den Spiegeln an den Wänden sind die Wände auch leuchtend grün gestrichen. Und deswegen hat man schon hier dann im 16. Jahrhundert gesagt, das ist unser grünes Gewölbe. Und dieser Name war dann sozusagen Programm. Und das Grün findet man heute in vielen Räumen des Grüngewölbes, aber kein Gewölbe ist grün gestrichen.
Also.
Die Gewölbe selbst nicht. Also das ist sozusagen manchmal etwas irritierend. Aber davon hat dann abgeleitet, schon August der Starke seiner Schatzkammer den Namen Grünes Gewölbe gegeben und seither ist es so geblieben.
Ah, ja. Was ist denn bitte Malachitgrün? Was muss man sich
also Malachitgrün ist ein leuchtendes, kühles Grün. Man könnte auch sagen, also Kupfer zum Beispiel, wenn Kupfer oxidiert, so mit einem leicht blauen Einschlag, also ein metallisches Grün, das wirklich eine starke Leuchtkraft hat und auch nicht verbleicht. Mhm. Blaugrün,
Türkis ein bisschen
in diese Richtung, ein bisschen grüner als Türkis, aber so in diese Richtung, leuchtend.
Jetzt weiß ich warum, oder auch die uns zuhören, warum es grün, ich glaube, da macht man sich jetzt meistens grünes Gewölbe. Also keine doofe Frage, sondern durchaus berechtigt, ne? Oder?
Auf jeden Fall, der unbedingt wichtig.
Ja. Also ich sage jetzt mal Cheers mit gutem Wasser. Ja, also es ist halt einfach, wenn man da reinkommt, ich war völlig, wie man so schön sagt, geflasht. Nicht nur natürlich dieser Großschatz, sondern auch diese ganzen anderen Räume. Ich meine, das sind ja, kann man sagen, so Stehrümmchen, ne? Wie man so schön sagt. Wer hat das sauber gemacht? Wann kamen zum Beispiel die kleinen Figürchen? Wann ist man rumgelaufen im Schloss, hat gesagt, ach, das haben wir jetzt hier, war das für Smalltalk? Auch dieses eine Bild mit diesem indischen König, das muss man sich auch unbedingt mal anschauen. Diese filigrane Arbeit, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, und wenn man dann noch weiß, dass alle diese über 100 Figürchen aus Gold bestehen, Wahnsinn. Mit Email, also da sieht man, und dass da Tausende von kleinen Brillanten verarbeitet worden sind. Ja, aber vielleicht noch ein praktisches Wort, eben wegen der Reinigung, was Sie angesprochen haben. Das war schon immer ein Thema, das grüne Gewölbe, eben wo Hunderte von Konsolen die Spiegelwände füllen und auf denen stehen sehr filigrane Objekte, musste natürlich ab und zu gereinigt werden, keine Frage. Man hat aber schon ab 1730, als es für die Öffentlichkeit zugänglich war, dafür gesorgt, dass nicht zu viel Staub hereingetragen wird. Und von den ersten Besuchenden wissen wir, dass sie sich gewundert haben, denn einer hat dann auch aufgeschrieben, was schon sehr seltsam ist, bevor man da zugelassen wird, wird man erstmal vom Wärter abgestaubt, abgebürstet. Also wirklich, man hat also mit einem Besen und einer Bürste alle Besucher abgebürstet, damit eben der Staub, den man von außen, von der Straße mitbringt, dann erstmal nicht weiter hineingetragen wird. Und heute haben wir Schleusen, Sicherheitstüren, Klimatüren, die aber auch Staubschleusen sind, sodass wir auch dafür sorgen, sie mussten ja, wenn sie reinkommen, durch eine solche doppelte Türe, drei Sekunden muss man da drin stehen und da wurden sie auch ein bisschen abgesaugt.
Echt?
Von unten.
Ich wurde gereinigt. Nein, ein bisschen abgesaugt. Das ist ja interessant, das wusste ich. Ich dachte, es wäre aus Sicherheitsgründen, dass ich nichts am Körper habe. Keine Ahnung, was auch immer, ja. Ach so, das dient zum Saubermachen.
Ja.
Interessant.
Und wir müssen einmal im Jahr, müssen wir das grüne Gewölbe auch schließen, ist meistens im Februar, Ende Januar, Anfang Februar, damit wir da wirklich eben auch diesen Staub entfernen. Denn der Staub ist ja nicht nur eine Beeinträchtigung für das visuelle Erlebnis, sondern er schadet auch. Und deswegen nehmen wir alle Objekte dann in die Hand. Das ist eine hochkonzentrierte Arbeit. Bei diesen vielen tausend Objekten, die wir ausstellen, ist das wirklich eine sehr anstrengende Zeit, aber eine sehr wichtige, wo wir alles wieder sozusagen auf Hochglanz bringen, dann auch manchmal sehen, da muss ein Stück etwas mehr restauriert werden, dann kommt es dann auch in die Werkstatt und dann wird wieder aufgemacht und es ist dann wieder alles sauber.
Diese Schmuckstücke haben ja viele Zeiten auch überstanden. Es gab immer wieder versuchte Einbrüche und dennoch war ja dann 2019, das war ja dann nur das Größte, aber es gab davor auch schon mal Versuche, ne? Mal so ein bisschen was da rauszuholen.
Ja, das schon in der Kunstkammer, also in der Vorgängereinrichtung gab es das auch schon. Und man hat aber auf die Sicherheit immer einen hohen Wert gelegt. Deswegen war auch personell das grüne Gewölbe immer gut geschützt. Und man hat es als Staatsschatz, eben wenn drohende Unruhen sich ankündigten, hat man den gesamten Schatz verschifft auf die Elbe und auf die Festung Königstein gebracht. Das war schon im 18. Jahrhundert, das war zweimal im 19. Jahrhundert und dann eben auch im 20. Jahrhundert der Fall. Der spektakulärste Fall, den wir verzeichnet haben in den Annalen, abgesehen jetzt von dem Raub am 25. November 2019, war der, dass um 1800 hier ein Inspektor tätig war, Johann Peter von Block, der selber so ein fanatischer Sammler war, alles Mögliche gesammelt hat, dass er seine Position als Inspektor des Grünen Gewölbes ausgenutzt hat und er hat wertvolle Steine ausgetauscht durch Glas, aber er ist aufgeflogen Und man hat ihn überführt, man fand auch die Stücke wieder und zur Strafe hat man ihm seine eigenen Sammlungen, das war wahrscheinlich die größte Strafe, die man ihm antun konnte, hat man ihm alle entzogen. Er kam selber auf die Festung Königstein, wurde dort also eingekerkert. Und wir besitzen deswegen heute eine sehr bedeutende Schuhsammlung, denn er war auch ein Schuhfetischist, dieser Herr von Block, und hat Schuhe von Prominenten gesammelt. Von Napoleon, aber auch von Prinzessinnen, von Marie Antoinette zum Beispiel und von verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten. Wir haben auch die einzigen originalen Schuhe des Philosophen Immanuel Kant. Also so kam dann eine Schuhsammlung in unsere Sammlung. Die hat er durch seine Kontakte hat er sich die sozusagen erobert. Er hat sie aber auch erworben. Er hat auch dafür bezahlt, aber von Zeitgenossen hat er sich das auch erbeten. Ja, also das ist so eine Nebengeschichte, aber hat also mit sozusagen einer kriminellen Tat auch im grünen Gewölbe etwas zu tun.
Gerade, ich hatte es ja ganz am Anfang angesprochen, gerade 1945, die Bombennacht. Und vorher wurde ja auch schon alles hier rausgeholt aus dem Schloss. Das ist ja Wahnsinn. Wie wurde das denn verpackt? Kam es in Holzwolle, in Kisten? Wie war das? Ich meine gerade, ich denke jetzt an dieses Kunstwerk mit dem indischen Gott oder indischer König.
Der Großmogul Aurangzeb.
Genau, wie verpackt man sowas? Also, dass da nichts kaputt geht. Das sind ja kleine, filigraner als ein Zahnstocher beispielsweise.
Ja, das war natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Es ist so, dass wir ja im Grünen Gewölbe auch eine große Sammlung von historischen Etuis haben, also von Verpackungsmaterial, hölzernen und lederbespannten Etuis, Futteralen, um zu zeigen, also die Schätze des Grünen Gewölbes wurden immer mal bewegt in ihrer Geschichte und an andere Orte gebracht. Aber tatsächlich war das natürlich dann im Zweiten Weltkrieg eine ganz große Herausforderung für alle Beteiligten. Man hat schon 1938, also vor dem Kriegsausbruch, hat man das Grüne Gewölbe geschlossen und hat dann ab 39 bis 42 alles verpackt. Man hat das minutiös gemacht, hervorragend, mit den damaligen Möglichkeiten. Zum einen zunächst alle Objekte in vorhandene und zum Teil extra angefertigte Futterale einzeln und dann in große Holzkisten, eine steht bei mir heute im Büro. In solche Holzkisten wurden dann diese ganzen kleineren Verpackungen hineingebracht und mit Holzwolle alles ausgepolstert. Mhm. Und beim Großmogul, also das ist eine großartige Landschaft, eine Palastanlage, eine Darstellung, wie dieser Großmogul Aurangzeb, den es tatsächlich gegeben hat, ein Zeitgenosse August des Starken in Indien, der Herr über alle Diamantminen, am Tag seines Geburtstages mit vielen Dutzenden von Figürchen und Details. Das dauerte alleine etliche Wochen, bis das alles verpackt war. Denn eben, es ist sehr filigran, wie Sie gesagt haben, sehr vielteilig. Aber alle diese Figürchen sind einzeln. Also alle Einzelteile hat man dann eben separat verpackt und das dann in große Kisten gebracht. Also es gibt diese Grundfläche und auch die Architektur und dann einige große Objekte, den Thron und die Elefanten und Verschiedenes. Aber sonst ist alles einzeln dann verpackt worden.
Aber man hat eine Zeichnung gehabt von dieser Szene oder ein Foto, dass man wusste, wenn es vielleicht wiederkommt, dass wir jetzt genau so machen.
Genau, also es gibt sogar einen Kupferstich, der aus der Zeit ist. Das war etwas Verkaufsförderndes, das damals schon gemacht worden ist, weil August der Starke auch dieses teuerste Werk, das er jemals gekauft hat, nicht einfach so erworben hat. Und es dauerte eine ganze Weile und um sozusagen den Verkauf zu schüren, hat man schon damals eine Abbildung gemacht und eine Beschreibung. Aber es gab da natürlich diverse Fotos. Ja, Fotos und genaue Zeichnungen, deswegen konnte man das danach wieder aufstellen.
Man muss ja auch dann Mitarbeiter haben oder Menschen haben, die da ganz akribisch vorgehen, denen man vertrauen kann, dass da nichts wegkommt. Also es ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber diese Mitarbeitenden hatte man im Grünen Gewölbe immer. Und das ist natürlich auch ein großes Pfund, mit dem wir auch heute wuchern können. Ja, nach dem Krieg allerdings war das ein Problem. Denn man muss sich vorstellen, eben 1945, am Kriegsende, im Mai 1945, hat die Trophäenkommission der Roten Armee alle Schätze des Grünen Gewölbes beschlagnahmt
also
auf der Festung Königstein, genau, und hat alle diese Kisten dann in die Sowjetunion gebracht. Mhm. Sie kam zum großen Teil in die Ermitage, einiges anderes kam dann auch nach Moskau, ins Puschkin-Museum. Dort hat man alles ausgepackt, sehr sorgsam behandelt. Und lange Zeit war es aber nicht klar, was damit passiert. Sie wurden nicht ausgestellt.
Ah, okay.
Wurden nicht ausgestellt, sie blieben in den Depots. Und in Dresden gab es dann ab 1945 kein grünes Gewölbe mehr. Es existierte nicht mehr. Und die meisten der Vorkriegsmitarbeitenden sind in den Westen gegangen oder waren sonst nicht mehr da. Einige sind auch im Krieg gefallen. So dass da ein Vakuum entstand. Und tatsächlich, als dann Stalin gestorben ist und Chruschtschow entschieden hat, die Schätze des Grünen Gewölbes und viele andere Schätze aus Dresden, aus Berlin, aus Weimar, aus Gotha zurückzugeben, musste man erst mal schauen, wer dann eigentlich noch diese Dinge kennt, also wer sie in Empfang nehmen kann, wer prüft, was denn eigentlich da ist. Und bei einigen Stücken war es tatsächlich in der Zeit damals gar nicht möglich, alles wirklich bis zum letzten Detail wieder zuzuordnen. Mhm. So dass wir bis heute manchmal Objekte noch finden. Heute ist das für uns aber auch ein Glücksfall, wo wir in unserem Depot, wir haben zwar das meiste ausgestellt, aber ein kleines Depot mit Einzelstücken haben wir dann doch. Und wenn es gelingt, wieder etwas zuzuordnen, was seit dem Krieg nicht mehr quasi an der richtigen Stelle war, ist das für uns immer ein kleines Glückserlebnis.
Ja, total. Und die Bücher waren dann auch mit in Königstein, ne? Also diese ganzen Vermerke und
ja,
so.
Ja, die Inventare waren auch da. Mhm. Die sind zum größten Teil glücklicherweise aber auch wieder zurückgekehrt, sodass wir darauf zurückgreifen können. Ja. Was fehlt leider, das sind die ersten Besucherbücher. Was natürlich auch besonders interessant ist, da gibt es nur alte Abschriften.
Und dann 2019 dieser schlimme Raub, Juwelenraub, dass das dann passiert. Und dann kamen ja einige Schmuckstücke wieder, ein Großteil von den 21 Schmuckstücken kam ja wieder zurück, beschädigt. Teilweise, wie ist das denn? Also wenn man sowas sieht und denkt, es hat so viel überstanden und dann passiert ausgerechnet sowas und auch durch diese Flüssigkeit, das kann man auch so ein bisschen sehen, wenn man es weiß und sich das anschaut, sieht man das, ne? Diese Schäden. Ja, man weiß natürlich nicht so, ist es wegen des Alters oder war das wegen der Flüssigkeit, aber das ist doch ein wahnsinniger Schaden und da müssen Sie doch ganz salopp gesagt die absolute Krise bekommen, wenn sie das sehen und auch wütend werden. Also selbst ich werde wütend und ich bin nicht Sächsin, sondern finde es einfach absolut furchtbar.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz schlimm, der Umgang mit diesen Dingen. Aber es war vor allem der größte Schock war natürlich eben der Moment, wo dieser Einbruch stattfand, weil das hat man wirklich nicht für möglich gehalten. Man hat hier, als das Schloss wieder aufgebaut worden ist und 2006 das historische grüne Gewölbe eröffnet worden ist, wirklich alles Mögliche getan. Man war überzeugt, dass das nicht möglich sein wird, dass man da so reinkommt. Aber es gab halt eben eine kleine Sicherheitslücke, die dann da ausgenutzt worden ist und verschiedene Dinge, die nicht leider nicht ganz funktioniert haben. Also es war natürlich wirklich ganz schlimm und schrecklich und viele Sächsinnen und Sachsen haben das wirklich als Angriff auch auf ihre historische Identität empfunden, völlig zu Recht. Und natürlich dann auch ja nach der Rückkehr dieser Schätze diesen Verlust noch einmal hervorgehoben. Deswegen war es für uns aber ganz wichtig, dass wir sobald als möglich auch diese zurückgewonnenen Stücke auch zeigen können. Das war lange Zeit nicht möglich, also mehrere Monate zumindest, das kam uns lange vor, weil sie Beweismaterial waren vor Gericht, der Prozess lief. Das war natürlich ganz wichtig, deswegen konnte man diese Stücke zunächst nicht zeigen. Und da wurden auch Gerüchte kolportiert, dass alles nur noch Schrott sei, dass die Stücke so stark beschädigt sind, dass man sie gar nicht mehr zeigen könne. Das stimmt zum Glück nicht. Also man muss sagen, es ist schon viel Schaden entstanden, nicht zuletzt schon durch diese gewaltsame Entnahme. Denn man muss sich ja vorstellen, damit diese Schmuckstücke auf diesen schrägen Tablaren halten, müssen sie auch befestigt sein. Und diese Befestigung, die hat auch dazu geführt, dass dann bei dem gewaltsamen Herausreißen schon einige dieser filigranen Fassungen beschädigt oder eben auseinandergerissen worden sind. Und dazu sind einige Steine auch herausgefallen. Wir sind aber sehr froh, als wir dann die zurückgekehrten Werke wieder sahen und dann auch untersuchen konnten, dass wir feststellen konnten, es ist eigentlich alles da, es wurden keine zusätzlichen Steine herausgebrochen. Wir haben auch noch einige Stücke gefunden bei uns in dem Glasschutt, die wir wieder zusammenfügen können. Das ist sozusagen Glück im Unglück. Und auch diese Schäden, die durch diese Flüssigkeit entstanden sind, in die man diese Objekte tauchte, die Remos eben dann, um Spuren zu vernichten, dann einfach in ein Lösungsmittel getaucht haben, die sind zeichnen sich heute ab durch gewisse Verfärbungen, aber das ist einigermaßen reversibel. Also wir hoffen, dass wir dann, wenn wir die Stücke restaurieren können, das können wir jetzt noch nicht, weil sie immer noch Beweismittel sind und vom Gericht beansprucht werden, noch nicht in unserer vollen Obhut sind. Wenn wir dann aber die Restaurierung machen können, dann werden wir sicherlich auch da eben einiges noch wieder verbessern können.
Echt, man kann es vielleicht retten.
Man kann es, ja, sie sind gerettet, sie sind nicht zerstört bis zur Unkenntlichkeit. Ja. Wir müssen dann aber für jedes einzelne Stück eben individuell entscheiden, was wir mit der Restaurierung dann auch genau machen. Und das werden wir dann sehr sorgsam auch mit beratenden Kolleginnen und Kollegen, internationalen Fachexperten dann eben auch so programmatisch festlegen.
Es fehlt ja auch so dieses eine Collier, da sind ja auch wahnsinnig viele Diamanten ja verarbeitet. Kann man eigentlich mit solchen Schmuckstücken irgendwas anfangen? Auf dem Schwarzmarkt oder was kann man damit machen? Also ich meine, es ist ja unverkäuflich, weil man kennt ja die Schmuckstücke.
Auf dem legalen Markt ist es völlig unverkäuflich, da sind auch diese Diamanten unverkäuflich. Und die Stücke sind ja eben auch durch diese gewaltsame Entnahme nicht mehr ganz intakt in jedem Falle. Also so ist das schon mal sehr schwierig. Man kann theoretisch Steine umschleifen. Auch das ist aber nicht so einfach und ist eine sehr komplexe Herausforderung. Und diejenigen in Deutschland, die Fachleute, die das können, die schließen aus, dass einer von ihnen das jemals machen würde, solche Steine, wie sie jetzt aus dem Grüngewölbe kommen, umzuschleifen. Ja, also insofern ist die Hoffnung nach wie vor groß, dass so wie die Stücke, die schon da sind, dass auch die anderen dereinst noch zurückkehren, dass sie restauriert werden müssen, aber dass wir sie einmal wiedersehen werden. Wie lange das noch dauert, das wissen wir natürlich nicht. Die ganze Untersuchung ist ja noch nicht abgeschlossen. Es gibt auch noch die
Soko Epaulette,
und die Kollegen sind weiterhin aktiv, haben viele Hinweise, die sie weiter verfolgen. Also so hoffen wir ganz fest, dass es noch weitergeht.
Aber der Gedanke, dass diese Teile in irgendeiner Garage liegen, in irgendeinem Keller oder in irgendeinem Kleiderschrank, das ist ein krasser Gedanke, finde ich, ja.
Ist ein krasser Gedanke auf jeden Fall, aber insofern, als die Diamanten, die Steine selbst nicht so sehr leicht beschädigt werden können, ist es trotzdem sozusagen so, lieber sie sind noch irgendwo komplett versteckt, hoffentlich nicht jetzt irgendwo in der Feuchtigkeit oder an völlig ungeeignetem Platz, aber es ist so, dass ja, sie nicht so leicht vernichtet werden können.
Ja, das hoffen wir mal, dass das so ist. Ich würde gerne noch mal auf ein Schmuckstück eingehen, und zwar, das ist ja im neuen Grüngewölbe, dieser grüne Diamant. Dafür hat man 15 Jahre gebraucht, um den so zu schleifen in London. Auch ein wahnsinniges Schmuckstück und auch gut abgesichert. Wann hat man den denn bitte getragen? Was war das genau? Also wann hat man den zur Schau gestellt?
Ja, dieser große Dresdner Grüne, der größte grüne natürliche Diamant der Geschichte. Ein sehr schönes Stück, ja, weil die Farbe so wunderbar leuchtet, so Apfelgrün, Celadongrün. Ist tatsächlich natürlich von den Steinen her ein absolutes Prunkstück. Und schon August der Starke hat ihn angeboten gekriegt. Aber in dem Moment war er gerade aufgrund von anderen Investitionen gar nicht flüssig. Und der Händler damals ließ sich also nicht auf ein Geschäft ein mit irgendwelchen Stundungen. Deswegen ist dann dieses Stück wieder verschwunden. Und es war dann dem Sohn August des Starken, August dem dritten König von Polen, erst möglich, dann diesen Stein zu erwerben, was er auch getan hat. Wie viel er wirklich bezahlt hat, das ist nirgendwo schriftlich dokumentiert. Friedrich II. Von Preußen hat sich belustigt und eine enorme Summe auch kolportiert, aber wir wissen nicht, ob das stimmt. Ja, man hat diesen Stein zunächst in den kostbarsten Orden integriert, nämlich in den Orden des Goldenen Vlieses, den Orden, der das Haus Wettin, also die sächsischen Herrscher, mit dem Haus Habsburg in besonderer Weise verbunden hat. Und eben mit der Anwärterschaft auf Kaisernähe sozusagen wurde auch dieser Stein zu einem Symbol für diese Hoffnung. Tatsächlich hat August III. Eben eine Kaisertochter, Maria Josepha, geheiratet und ist dann selber eine Zeit lang Verweser des Kaisers gewesen. Also das ging schon sehr nah in diese Richtung.
Also sie war ja die Habsburgerin, ne? Und da wurden 20 Tage lang Hochzeit gefeiert.
Ja, es wurde so gefeiert, ne? Eines der rauschendsten Feste des Jahrhunderts, ja. Und dieser Stein spielte da eine Rolle, wurde dann eben auch natürlich nur bei sehr ausgesuchten Veranstaltungen, Festivitäten getragen, aber wurde auch getragen. Allerdings dann, als die Nachfolger von August III., sein Sohn und auch sein Enkel, dann den Orden des Goldenen Frieses nicht mehr erlangt haben, musste dieser Stein daraus gelöst werden und ist dann in ein Hutschmuckstück, in eine Hutaigrette umfunktioniert worden. Ja, es ist allerdings dann so gewesen, dass der Sohn und Enkel von August III. Nicht mehr diesen Orden getragen haben, nicht mehr verliehen erhalten haben und deswegen musste dann auch dieser Stein aus dem Orden herausgelöst werden und wurde dann in eine Hutaigrette, in ein Hutschmuckstück integriert. Und in diesem Schmuckstück sehen wir ihn heute noch. Das war so ein Schmuckstück, das man auf dem Hut befestigte. Die Herrscher haben keine Krone getragen, aber eben einen prächtigen Hut, und an diesem Hut war dann dieses Schmuckstück Zeichen ihrer besonderen Würde. Da musste man natürlich schon besonders aufpassen. Man hat den Hut, der Kurfürst, König hat den Hut auch nie absetzen müssen, das mussten nur die anderen. Mhm. Aber trotzdem war das natürlich, musste man schon ein Auge drauf haben, dass der dann auch da immer schön da oben dran blieb. Mhm. Aber so ist er über die Zeit gekommen.
Wie bitte? Der musste auf der Hut sein.
Er musste auf der Hut sein, genau, so ist es. Er musste ganz schön auf der Hut sein.
Und Gott sei Dank ist dieser Stein auch verschont geblieben, also im Sinne von bei diesem Raub 2019.
Ja, also er befindet sich eben, ist schon 2019 war er auch schon im neuen Grüngewölbe, eine Etage über dem historischen ausgestellt, aber in dem Moment, als der Einbruch war, war er gar nicht in Dresden, sondern er war ausgeliehen in einer großen Ausstellung im Metropolitan Museum in New York. Und dort hat man zu seinen Ehren sogar das Empire State Building grün beleuchtet, in dieser grünen Farbe, weil das so ein Ereignis war. Das hat natürlich diese Ausstellung auch sehr viel Marketing gegeben. Und ja, das war also sozusagen die prominenteste Reise, die dieser grüne Diamant in der jüngsten Zeit hinter sich hat.
Dann sage ich mal, gut, dass er nicht da war, ne? Naja, gut.
Er wäre aber auch nicht erreichbar gewesen.
Ja, glaube ich auch. Also er ist sehr gut abgesichert, aber spektakulär, wie ich finde. Ja, Winzler, was hat man denn aus dem Raub gerade 2019 gelernt?
Ja, man lernt natürlich immer aus solchen Ereignissen, leider. Die Sicherheit ist nie etwas Statisches. Das wurde uns damit sehr bewusst. Eben, wir erwähnten uns in Sicherheit. Das ist das etwas vom Gefährlichsten vielleicht auch. Also wir haben die ganze Sicherheit im Museum, rund ums Museum, um das Grüne Gewölbe, in der Stadtlichen Kunstsammlung Dresden, aber auch im Austausch mit vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen und vielen Fachleuten intensiv auf den Prüfstand gestellt. Und wir haben daraus viele Lehren gezogen, sowohl was das Personal, das Bewusstsein anbelangt. Es gab natürlich seither auch im Baulichen und im Technischen eine Verbesserung, Aufrüstung im weitesten Sinne. Wir sind sehr froh, dass wir personell enorm Unterstützung erhalten haben von den sächsischen Polizeibehörden und dass wir seither eine Verbindungsbeamtin der Polizei haben, die hier im Haus ist und uns berät, aber immer den Blick von außen eben auch behält. Und wir haben seither eine eigene Sicherheitsabteilung verstärkt und wir haben auf jeden Fall nachhaltig daraus gelernt, eben auch, dass wir ständig wieder aktualisieren müssen, dass wir quasi das konsequent und kontinuierlich verfolgen. Deswegen war natürlich auf der einen Seite eben das ein großer Schock, als im Louvre der Einbruch stattfand, aber sofort haben wir auch bei uns dann wieder nachgeschaut und debattiert und geschaut, wie es aussieht. Also wir sind da jetzt intensiver vielleicht noch als vorher oder zumindest größer, mit einer größeren Sensibilität für viele Fragen, die sich daraus eben ergeben haben, jetzt da ständig auch damit konfrontiert und befassen uns da weiterhin. Und sind auch froh, dass die Vernetzung im Museumsbereich diesbezüglich weiter gut besteht und dass man da auch gegenseitig sich natürlich hilft und austauscht.
Aber es ist ja wichtig, ne? Also gut, ich meine, natürlich ist es auch, die Sicherheitsgeschichte ist natürlich auch eine Geschichte, die man einfach nicht öffentlich macht, kann man auch vollkommen verstehen. Und gibt es denn auch mal sowas, dass Sie mal nachts ins Grüne Gewölbe gehen, wenn so keiner da ist? Das dürfen Sie doch als Direktor. Sie dürfen doch jederzeit.
Ich meine, so nachts im Museum.
Nachts im Museum, genau. Machen Sie das manchmal? Dass Sie,
wenn nein, so, nein, also okay. Das ist auch so, Ja, theoretisch ist das schon mal möglich. Ich meine, wir haben ja auch abends Veranstaltungen und dass man dann danach auch noch mal alleine mit der Sicherheit, mit den Kolleginnen und Kollegen der Sicherheit durchgeht und so, das auf jeden Fall schon. Aber ich als Direktor gehe nicht allein, kann nicht allein ins grüne Gewölbe gehen, sondern da sind immer entsprechende Fachleute mit dabei.
Okay. Und Ihr Lieblingsplatz im grünen Gewölbe, haben Sie einen?
Mein Lieblingsplatz? Mein Lieblingsplatz ist eigentlich, vor dem Gitter im Preziosensaal zu stehen, wo man in das Eckkabinett hineinschauen kann. Also da können auch die Besucherinnen und Besucher nicht hineingehen. Das ist sozusagen der kleinste Raum, der voller kleinformatiger Objekte ist, die wirklich als Conversation Pieces auch gedacht sind. Und nur August der Starke ist dort mit seinen Gästen hineingegangen, hat die Stücke in die Hand genommen, aus der Hand gegeben, geöffnet, hineingeschaut, man hat darüber gesprochen. Und bis heute hat dieses Kabinett so einen ganz zauberhaften Charakter und eine Atmosphäre. Es ist nicht zerstört worden, es ist nicht ausgebrannt. Man kann da am ehesten etwas von diesem magischen Zauber der gesamten Schatzkunstsammlung und auch der Idee, die August der Starke dabei verfolgte, nachvollziehen.
Aber Sie dürfen doch rein als Direktor, oder?
Ich darf auch rein.
Ah, das ist natürlich ein Privileg. Ne?
Das stimmt, das ist unser Privileg. Ja. Aber wir gehen da auch nur mit den Restauratoren und eben mit entsprechendem Fachpersonal hinein.
Jetzt insgesamt diese Conversation Pieces, das ist ja dieses, dass man im Prinzip immer was zu reden hatte, ne? Dass man nicht irgendwie das so was stockt, ne? Dass man nicht mal weiß, was man sagen soll.
Genau, das ist
eben
auch natürlich etwas, was für die Diplomatie sehr wichtig war. Und auch um zu imponieren, bei August spielt das auch eine wichtige Rolle, aber es ist wirklich auch da sicherlich eben abgesehen von allen politischen Implikationen dann der Moment der persönlichen Freude am stärksten. Also wir haben auch für die Besuchenden heute das goldene Ei gut ausgestellt, das befand sich ursprünglich auch dort drin und würde man heute nicht sehen können, deswegen ist es im neuen grünen Gewölbe ausgestellt, ein kleines goldenes Ei, das sozusagen die Mutter ist aller Kinderüberraschungseier, aber aus Gold. Und von außen sieht es eben, wenn es geschlossen ist, ziemlich unscheinbar aus. Man muss es aufschrauben, dann kommt eine Henne zum Vorschein. Die Henne muss man auch aufklappen, da ist eine Krone drin, in der Krone ein Finger drin und ein kleines Döschen mit einem Miniaturschwämmchen, wo man noch ein Tröpfchen persischen Rosenöls oder Parfums reintun kann, damit das Ganze noch duftet. Und das muss man dann eben so im Gespräch öffnen und anschauen. Das ist jetzt sozusagen der Inbegriff eines solchen, ja, der privaten Freude auch dienenden Kunstwerkes von August dem Starken.
Also die Begeisterung sprüht gerade so aus Ihnen heraus. Also Sie haben den perfekten Job an der perfekten Stelle für Sie. Ne? Also vielen Dank, Herr Dr. Winzler. Ich wünsche Ihnen, dass noch viele Menschen ins grüne Gewölbe kommen. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass die noch verschwundenen Schmuckstücke, unter anderem Epaulette, die Brustschleife und auch das Collier von Königin Amalia Auguste wieder auftauchen und hoffentlich unversehrt und vollständig. Also auf ins grüne Gewölbe.
Ja, auf ins grüne Gewölbe. Es ist täglich außer dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kommen Sie nach Dresden.
Ja, vielen Dank und ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und schaut doch mal bei mir auf Instagram vorbei. Ja, alles Gute für Sie. Danke für dieses hochinteressante Gespräch und ich schaue mir das grüne Gewölbe wieder an, weil ich habe jetzt heute im Laufe des Gesprächs wieder schon gedacht, oh, das muss ich mir auch nochmal wieder anschauen und nochmal so auf mich wirken lassen. Ich glaube, Menschen, die diesen Podcast hören, gehen auch mit einem anderen Blick auch ins grüne Gewölbe, denke ich.
Sehr schön, vielen Dank. Da freuen wir uns auf viele Besucherinnen und Besucher.
Ja, alles Gute für Sie und ich habe gelernt vieles, aber unter anderem, man wird abgesaugt. Der Staub kommt weg.
Genau.
Danke Ihnen.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao. Das war Annelies royale Welt für euch vor Ort.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder. Und jetzt habe ich noch was für euch. Es gibt einen super interessanten Podcast über den Raub der sächsischen Juwelen im November 2019 in Dresden. Millionenkuh im Grüngewölbe. So heißt der Podcast von ARD Crime Time. In 4 Folgen werden die Geschichte und die Hintergründe erzählt. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.